Wir sind auf dem drittletzten Papier von unserer Predigtreihe. Wir nähern uns dem Ende. Wie sieht biblische Gemeinde aus? Eine biblische Gemeinde muss Beständigkeit im Gebet haben, oder sie ist keine biblische Gemeinde. Ja, das steht ja hinter der Themenstellung immer dabei. Ich möchte heute drei Blöcke machen, drei Überschriften. Warum beten wir denn überhaupt? Warum sollen wir als Gemeinde beten? Und was ist beständiges Beten? Ja, Beständigkeit im Gebet. Was ist beständiges Beten? Also, warum beten wir überhaupt? Die viel schwierigere Frage, warum beten wir eigentlich so wenig? Ja. Gell? Vor allem, warum beten wir als Gemeinde so wenig? Ja, das ist unser Problem. Das ist nicht euer Problem und ich bin davon hoch erhaben. Das ist unser Problem, ja? Sind wir denn mehr als Jesus, unser Herr? Der hat's braucht mit dem Beten. Wir brauchen das ja nicht. Ich meine, wir können Gemeinde sein, ohne dass wir groß miteinander beten. Das machen wir uns doch Sonntag für Sonntag auch ein bisschen vor. Sind wir mehr als Jesus? Ich zitiere von Bruno Herm. Bruno Herm war nicht der Gründer der DMG, aber schon eine sehr prägende Gestalt der DMG, von der Gründerzeit an. Und er war ein Mann des Gebets, das kann man nicht anders sagen. Der hat einfach immer gebetet, ja, zu jedem Anlass, nächtelang. Es war anstrengend mit dem zusammen. Warum suchte Jesus das Gebet, fragt Bruno Herm. Das Gebetsleben Jesu ist der Beweis seiner totalen Erniedrigung. Ja, wir lesen davon in Philipper 2. Er erniedrigte sich selbst, wurde Mensch. Sind wir mehr als Jesus? Wir sind auch Menschen und wir sind auch ziemlich niedrige Wesen, ja? Und der Herr Jesus, weil er sich so weit erniedrigt hat, bis auf unsere Stufe, suchte er das Gebet. Durch seine Entäußerung wurde er in allen Dingen abhängig von seinem Vater. Kein großer Unterschied zu uns. Wir sind in allen Dingen abhängig von unserem Vater. Und darum war er abhängig vom Gebet. Die Voraussetzung für ein wahres Gebetsleben ist nicht ein Terminplan mit festen Zeiten. Das ist auch gut, sage ich jetzt mal. Aber es ist eine Haltung. Die Haltung, ich bin abhängig vom Vater und ich muss beten. Jesus hat es gewusst. Es ist die tiefste Überzeugung, dass ich selbst nichts habe, nichts kann, nichts bin, sondern in allem abhängig bin von meinem Vater im Himmel. Und diese völlige Abhängigkeit von Gott ist uns fremd. Ja, wie sagt Siegfried Zimmer in einem von seinen Vorträgen, ich brauche doch Gott nicht. Ich will ihn haben, ja, aber brauchen tue ich den nicht. Na, schimpft man über den Siegfried Zimmer, weil er so liberal ist. Aber mal ganz ehrlich, brauchen wir Gott so sehr als Gemeinde, dass wir als Gemeinde beten? Nein! Bruno Herm sagt, diese Abhängigkeit von Gott, völlig abhängig, die ist uns nicht nur fremd, sondern zutiefst zuwider. Wir wollen nicht abhängig sein, wir wollen unabhängig sein. Und darum sieht unser Gebetsleben oft so kärglich aus. Zitat Ende, Bruno Herm, ich denke, er hat recht. Wir beten auch deshalb, und wir sollten auch als Gemeinde gerade deshalb beten, weil die ganze Jesus-Geschichte in das Gebet eingetaucht ist. Das Gebet ist wie ein Aquarium voller Wasser und da schwimmt der Fisch drin. Sonst geht er kaputt. Die ganze Jesus-Geschichte ist eingetaucht in Gebet, in der Bergpredigt, in diesem großen Manifest vom Reich Gottes. Da gibt es einen Mittelpunkt, das kann man ganz genau anschauen. Da gibt es eine große Architektur von der Bergpredigt und genau in der Mitte drin steht das Vater Unser. Und drumherum stehen die Worte, wie wir beten sollen. Auch die ganzen Evangelien zeigen, die Jesus-Geschichte ist von Anfang an eingetaucht in Gebet, noch lange bevor Jesus geboren war. Das sind von vornherein betende Menschen. Am Auftakt vom Evangelium, Zacharias und Elisabeth, das sind betende Menschen. Dann bei der Darstellung Jesu, wie man so schön sagt, eine Hanna und ein Simeon, Beter, die jeden Tag stundenlang im Tempel beten. Das ist der Auftakt zum Neuen Testament, zur Jesusgeschichte. Und dann sehen wir den ersten Akt Jesu in seiner öffentlichen Tätigkeit. Ja, in seiner Taufe wird er eingesetzt, das ist mein lieber Sohn. Und was ist das Erste, was er macht? 40 Tage beten. So hart, dass er Essen und Trinken vergisst. Eingetaucht in das Gebet. Wochenlanges Fastengebet. Immer wieder wird berichtet, er zieht sich zurück, um zu beten. Am Ende seiner Lehrtätigkeit steht das größte und schönste Gebet, das er uns geschenkt hat. Das hohepriesterliche Gebet, Johannes 17. Zum Eingang der Passion finden wir ihn betend und auch da schon ohne seine Gemeinde. Er betet allein. Und seine Christenmenschen schlafen. Und dann am Ende vom Abendmahl, vorher schon, da beten sie, bevor sie hinausgehen nach Gethsemane. Die beten den großen Lobpreis, das sind 10 Psalmen am Stück. Die beten immer. Und die letzten Worte Jesu am Kreuz sind ein Gebet aus den Psalmen. Das Gebet, was Mütter ihren Kindern schon am Kinderbett beigebracht haben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann geht ihm der Atem aus und er betet den ganzen Psalm durch und am Ende betet er die letzten Verse von dem Psalm: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist ein Gebet aus dem Alten Testament. Das ist unser Herr Jesus. Sein Leben ist eingetaucht in das Gebet. Und wir nennen uns nach ihm Christen und sind's nicht. Brauchen wir das Gebet? Nicht so wie Jesus? Eugene Peterson hat ein sehr gutes Buch darüber geschrieben, wie Pastoren ihre Integrität finden und bewahren können. Und ich denke, das gilt für jeden Christen und auch für Gemeinden. Und er schreibt, wenn wir darauf aus sind, unsere ursprüngliche Integrität wiederzufinden, dass es stimmt in unserem Leben, das heißt das, dann geschieht das nur durch ein Wiederfinden des Gebets. Auch er beklagt schon vor 30 Jahren, es wird nicht mehr gebetet. Und wer ist denn unsere Integrität? Wann stimmt denn unser Leben, wenn wir so bei dem Jesus sind, dass er uns in allem mitzieht? Ich möchte sogar noch mehr sagen, wenn wir unsere Identität als Christen wiederfinden wollen, auch als eine christliche Gemeinde, dann müssen wir leben wie der Christus. Der ist unsere Identität, eingetaucht in das Gebet. Wenn wir das Leben und die Kraft wiederfinden wollen, dann müssen wir es dort finden, wo Jesus es immer gesucht und gefunden hat, im Gebet. Deshalb brauchen wir das Gebet. Warum beten wir eigentlich so wenig? Ist doch unfassbar. Jetzt kann man sagen, wir beten ja daheim. Ja, hoffentlich beten wir daheim. Um das geht's ja gar nicht bei dem Thema. Das ist ja schön, wenn wir alle daheim beten. Bloß, wenn ich ehrlich bin, das könnte mehr sein bei mir. Ich bin nicht der, der stundenlang betet. Sorry. Ich bete auch viel, aber das könnte mehr sein. Um das geht's ja gar nicht. Ihr seid alle Beter. Ich auch. Warum beten wir hier nicht? Das ist das Thema, um das es geht. Also persönliches Beten ist sehr wichtig, doch wenn wir mehr als Einzelpersonen beten, dann beten wir nicht in der Art und Weise, wie Jesus es gelehrt hat. Wie hat Jesus das Beten gelehrt? Ja, die Jünger fragen, lehre uns beten, und dann kommt das Vaterunser. Und wir beten das Vaterunser mit dem Mund zwar in der Mehrzahl, ja, Vaterunser, aber im Herzen beten wir es nämlich allein hauptsächlich und in der Einzahl. Hört sich dann in etwa so an: Mein Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Hilf mir, dass ich das alles hinkriege, ja, so quasi. Gib mir heute mein Brot zu essen. Vergib mir meine Sünden, wie ich das den anderen auch vergebe. Führe mich nicht in Versuchung. Erlöse mich vom Bösen. So beten wir es letztlich im Kopf, gell? Das ist nicht, wie Jesus das Beten gelehrt hat. Das ist doch keine Formsache, dass Jesus das in der Mehrzahl lehrt. Das heißt, dass wir das zusammen beten. Das heißt überhaupt, dass wir zusammen beten. Beten ist was, was man in Gemeinschaft tut. Wir beten zusammen mit anderen Christen, damit unser Gebet auch an Kraft gewinnt. Ja, wo zwei oder drei sich eins werden, worum sie bitten. Ist es so egal, um was wir beten, dass wir da allein beten wollen? Oder beten wir zusammen? Tun wir nicht. Ein anderer Gedanke könnte sein, warum ist es so? Fehlt es uns am Willen zur Versöhnung? Ja, der Jakobus greift ein besonderes Thema vom Beten heraus, da geht es um Krankheit und um das Gebet, um Heilung. Das ist ein großes, wichtiges Gebet, sicher nicht das einzige. Wir können noch für viel andere und auch für viel größere Sachen beten. Das eine greift er heraus. Und dann sagt er, wenn ihr einander, bekennt einander eure Sünden. Das ist ein Auftakt zu einer Gebetsversammlung. Bekennt einander eure Sünden. Also nicht nur, die man sich gegenseitig getan hat, die auch. Eine Gebetsgemeinschaft kann zur Versöhnung führen, muss letztlich zur Versöhnung führen, oder wir hören auf zu beten als Streithähne. Auch die Sünden, die man anderen angetan hat, da ist der Ort, wo man beichtet, wo man sich das gegenseitig bekennt und sich die Vergebung zuspricht. Und dann sagt Jakobus, denn das Gebet der Gerechten vermag viel, wenn es ernst ist. Wie ernst ist es denn uns mit dem Beten? Ernst genug, dass wir unsere Sünden vorher bekennen? Oder dann halt lieber nicht? Ein anderer Grund könnte sein, es fehlt uns die Demut zum gemeinsamen Beten. Also wenn Andrea und ich am Küchentisch miteinander beten, dann gibt es Tage, wo ich zu ihr sage, ich kann heute nicht beten. Ich bin so neben der Spur und so angefochten und ich fühle mich so schlecht und habe so einen kleinen Glauben, bitte bete du für mich. Und an meiner Stelle und umgekehrt, ich kann heute nicht. Und dann ist doch gut, wenn der andere mit mir und für mich betet. Brauchen wir das nicht? Sind wir immer so super drauf, dass wir das Gebet vom anderen gar nicht brauchen? Ich glaube nicht. Beten wir allein, weil wir uns unserer Sünden schämen? Oder beten wir ganz einfach deshalb allein, weil wir es in der Schule gelernt haben und unsere Lehrer haben es auch schon in der Schule gelernt, bis zurück in Jahrhunderte zurück, seit man uns sagt, Religion ist Privatsache und Religion gehört in mein Herz rein. Das ist so ein Quatsch. Religion gehört nicht in mein Herz hinein. Das gehört in unsere Gemeinschaft hinein, genauso wie das Beten in unsere Gemeinschaft hineingehört. Der Glaube gehört in die Welt hinein und wir beten gemeinsam für unsere Welt. Gebet ist Gemeinschaftssache. Und das hat man in der Aufklärung uns kaputt gemacht. Gebet ist Privatsache. Und sowieso bloß Frauen beten und Kinder. Ich habe hier ein interessante Gedanken von einem Herr Jeremy Jennings. Der hat ein Buch geschrieben, Gemeinde auf den Knien. Kennt ihr das noch, dass man auf Knie betet? Dass man zusammenkommt in der Gemeindestunde, den Stuhl rumdreht und dann miteinander hinkniet. Ihr Alten, kennt ihr das noch? Hat man das früher so gemacht? Ich kenne das noch, also von der DMG. Jetzt wird betet, da sind alle aufgestanden, in den Stuhl rumdreht und da hat man sich dahin kniet auf den Boden. Liebenzell auch noch, ja. Gemeinde auf den Knien heißt das Buch. Und er schreibt, sehr interessant, ohne echte Buße und Umkehr werden Gebet und Fasten kaum effektiv sein. Also kraftlos. Wenn wir erkennen, dass es in unserem Leben noch unbekannte Schuld gibt, müssen wir uns damit auseinandersetzen. Andernfalls wird sie unsere Gebete blockieren. Es ist unwichtig, wie laut oder lange wir beten. Wenn etwas zwischen Gott und uns steht, müssen wir dies zuerst bereinigen. In Gebetsversammlung kann es sehr wirksam sein, gemeinsame Sünde zu bekennen. Gefolgt von einer Zeit der Stille. Auch jede Form von Trennung oder Uneinigkeit in der Gemeinde sollte sofort angesprochen werden. Das ist natürlich nicht bequem, gell? Und dann beten wir lieber nicht miteinander. Das ist schlecht, ja. Es gibt natürlich noch auch eine Gefahr, dass man nur gemeinsam betet, aber in der Gefahr stehen wir nicht. Ja, Leute, die zu Hause nicht beten und in der Kirche große Gebete ablassen, das ist, ich glaube nicht, dass wir in der Gefahr stehen, aber das ist ja die Gefahr der Heuchelei. Jetzt kommt mein letzter Punkt. Was ist denn das beständiges Beten? Die Brunnenstube des Gemeindegebets ist das persönliche Gebet. Wenn wir zu Hause bloß noch zum Tisch beten, dann fällt uns hier in der Gemeinde auch nichts mehr ein. Aber wenn's daheim nur so sprudelt, na kommst du hier rein, kriegst einen Hahn gar nicht zu. Na, sprudelt's da weiter, ist doch klar. Das persönliche Gebet ist die Brunnenstube des Gemeindegebets. Und Streit in der Gemeinde kann den Brunnen verstopfen. Das ist das eine Problem. Aber das andere Problem ist, dass die Brunnenstube gar nicht mehr fließt. Dass man gar kein persönliches Gebet hat. Also wenn ich morgens bete, Herr Jesus, bitte hilf mir heute. Und abends danke auch. Und dazwischen noch ein Tischgebet. Das ist kein Gebetsleben. Beständiges Gebet in der Gemeinde fließt aus dem beständigen Gebet zu Hause. Da sind wir aufgefordert, im Gebet anzuhalten. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Das ist unser ganz kurzer Predigtext heute. Haltet an am Gebet. Da brauchst du beide Hände dazu, deshalb macht man so. Wenn wir schaffen mit unseren Händen viel lieber und dann flutscht uns das Gebet weg. Haltet an am Gebet. Ich bringe zwei Gedanken, zwei Ausleger, die was dazu geschrieben haben. Wir müssen darauf achten, schreibt der eine, wer ist das? Das ist Werner de Boer. Werner de Boer ist einer der Autoren der Wuppertaler Studienbibel. Er schreibt, wir müssen darauf achten, dass unser gesamtes Denken unvermeidlich die Form des Gesprächs hat. Nicht, wir müssen dann darauf gucken, dass das so ist, sondern er sagt, das ist immer so. Denken ist immer so ein kleines Selbstgespräch. Oh je, da wird man ja verrückt, wenn man nur Selbstgespräche führt. Das ist das Problem. Ob wir wollen oder nicht, unablässig sind wir im Gespräch, da oben im Kopf. Unsere Gedanken sind Gespräche. Woher kommt das, sagt er, diese merkwürdige Tatsache? Sie sind einer der stärksten inneren Beweise für die Wahrheit des biblischen Berichts über die Schöpfung des Menschen. Der Mensch ist zum Bild Gottes geschaffen, nämlich zum Gesprächspartner Gottes. Und durch den Sündenfall ist dieses Gesprächsgegenüber, ja nicht, der ist immer noch da, aber da ist eine Blockade dazwischen. Und seither muss der Mensch mit sich selber reden, bis er verrückt wird. Das kennt ihr doch nachts, wie die Gedanken einen verrückt machen. Aus dem Gespräch unseres Herzens mit unserem Schöpfer ist ein Selbstgespräch geworden. Wir sind als Christen, dadurch, dass die Beziehung zu Gott wieder da ist, davon reden wir doch die ganze Zeit, wir sind dazu befreit, dass unser ganzes Denken nicht mehr Selbstgespräch ist, sondern Gespräch mit Gott. Das ist nicht eine Frage von, wie viel Zeit macht man für Gebet oder, das ist auch gut, man muss das einüben, aber das ist eine innere Sache. Wenn ich was denke und sage, Gott, was meinst? Papa, wie würdest du das jetzt machen? Sag mal, ich habe da so einen Gedanken, meinst du, das wäre was? Dass man ständig nicht im Selbstgespräch ist, sondern in der zweiten Person. So können wir denken. Und ich sag mal so, da gewinnt auch unser Denken an Klarheit und Offenbarung. Da denken wir nicht bloß selber für uns in unserem dummen Kopf oft, gell, sondern da spricht Gott mit. Das ist eine wunderbare Sache. Ich kann nachts aufwachen und ich muss nicht mit meinen Gedanken da liegen. Ich darf sie Gott ausbreiten und horchen, was er sagt. Das ist beharrliches Gebet. Dann der andere Ausleger, der uns schreibt, das ist jetzt Adolf Schlatter, Tübinger Theologe. Das Gebet soll immer in uns lebendig sein. Wenn die anderen Beschäftigungen uns am Gebet stören, so verhalten wir uns noch nicht richtig. Übung heißt es auf Deutsch. Ja? Kannst du beten beim Autofahren? Da musst du es üben. Für viele ist das die meiste Zeit am Tag, wo man da hockt und was macht. Blöde Musik vom SWR3 anhören? Sorry. Also, das ist ja geisttötend. Aber ich kann ja reden. Ich kann den Mund aufmachen, kann sagen, danke Vater, dass ich da Auto fahren kann. Das mache ich manchmal, ja. Also, oder ich singe einfach ein Lied beim Autofahren. Da haben wir so viel Zeit. Oder beim Spazieren gehen. Man kann immer reden. Und Adolf Schlatter sagt dann, wenn das nicht klappt, dann machen wir es noch nicht ganz richtig. Dann müssen wir weiter üben. Wir haben freilich in die mannigfachen Aufgaben, die uns der Verkehr mit den Menschen zuträgt, eine ganze Liebe zu legen. Das heißt, wir müssen schon richtig machen, was wir machen, mit Liebe. Und so mit Entschlossenheit unser Denken und Wollen für sie einzusetzen. Allein gerade dann, wenn wir in unsere Arbeit einen reinen Willen legen, nämlich den zur Liebe, dann reißt uns das nicht aus der Gegenwart Gottes heraus. Und deshalb kann sich das an Gott gerichtete Gespräch unserer Seele durch unser ganzes Handeln hindurchziehen. Ich habe meine Schwierigkeiten mit Hausarbeiten und Bodenputzen und Kloputzen, mache ich gerade nicht, habe ich früher auch gemacht. Da könnte ich kotzen. Ja, kann ich machen, innerlich mit einer Sauwut Arbeit machen, die mir nicht gefällt. Oder ich kann sagen, Herr Jesus, für dich ist ein Gottesdienst. Und auf einmal wird Klo putzen und Boden wischen zum Gottesdienst. Das kann man lernen. Da muss man sich halt in Gedanken rufen, ja, dass das ganze Handeln begleitet ist vom Gebet. Das ist beständiges Gebet. Was für eine Freude. Wir brauchen nach dem Gebet am Morgen oder am Esstisch oder nach bestimmten Gebetszeiten nicht aufstehen und hinausgehen aus der Gegenwart Gottes. Der ist immer da und ich darf den ganzen Tag vor ihm treten, mit ihm reden. Wir dürfen den ganzen Tag in seiner Nähe vor seinem Thron bleiben. Manfred Siebald hat ein wunderschönes Gebet, hat viele wunderschöne Lieder geschrieben. Und das eine heißt, lass all mein Denken und Fühlen vor dir spielen, so wie ein Kind im Sand. Der guckt zu, der hört zu. Ich darf den ganzen Tag in seiner Gegenwart leben. Wenn das kein Grund zur Dankbarkeit ist. Deshalb heißt es ja auch im Vers danach, haltet am Gebet, seid dankbar in allen Dingen, natürlich. Das fließt da draußen heraus. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Haltet am Gebet. Amen.